Was aber die geistlichen Offenbarungen betrifft, Brüder, so will ich nicht, dass ihr unkundig seid. Ihr wisset, dass ihr, als ihr von den Nationen waret, zu den stummen Götzenbildern hingeführt wurdet, wie ihr irgend geleitet wurdet. Deshalb tue ich euch kund, dass niemand im Geiste Gottes redend sagt, Fluch über Jesum, und niemand sagen kann, Herr Jesus, als nur im Heiligen Geiste. Es sind aber Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber derselbe Geist. Und es sind Verschiedenheiten von Diensten und derselbe Herr. Und es sind Verschiedenheiten von Wirkungen, aber derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Einem jeden aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Denn einem wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber Wort der Erkenntnis nach demselben Geiste, einem anderen aber Glauben in demselben Geiste, einem anderen aber Gaben der Heilungen in demselben Geiste, einem anderen aber Wunderwirkungen, einem anderen aber Prophezeiung, einem anderen aber Unterscheidungen der Geister, einem anderen aber Arten von Sprachen, einem anderen aber Auslegung der Sprachen. Alles dieses aber wirkt ein und derselbe Geist, einem jeden insbesondere austeilend, wie er will. Denn gleich wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich viele, ein Leib sind, also auch der Christus. Denn auch in einem Geiste sind wir alle zu einem Leibe getauft worden, es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geiste getränkt worden. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn der Fuß spreche, weil ich nicht Hand bin, so bin ich nicht von dem Leibe, ist er deswegen nicht von dem Leibe. Und wenn das Ohr spreche, weil ich nicht Auge bin ich nicht von dem Leibe, ist es deswegen nicht von dem Leibe. Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo wäre das Gehör? Wenn ganz Gehör, wo der Geruch? Nun aber hat Gott die Glieder gesetzt, jedes einzelne von ihnen an dem Leibe, wie es ihm gefallen hat. Wenn aber alle ein Glied wären, wo wäre der Leib? Nun aber sind der Glieder zwar viele, der Leib aber ist einer. Das Auge kann nicht zu der Hand sagen, ich bedarf deiner nicht. Oder wiederum das Haupt zu den Füßen, ich bedarf euer nicht. Sondern vielmehr, die Glieder des Leibes, die schwächer zu sein scheinen, sind notwendig. Und die uns die Unehrbaren des Leibes zu sein dünken, diese umgeben wir mit reichlicher Ehre. Und unsere Nichtanständigen haben desto reichlicher Wohlanständigkeit. Unsere Wohlanständigen aber bedürfen es nicht. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt, indem er dem Mangelhafteren reichliche Ehre gegeben hat, auf dass keine Spaltung in dem Leibe sei, sondern die Glieder dieselbe Sorge füreinander haben möchten. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Aber wenn ein Glied verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid Leib Christi und Glieder in Sonderheit. Und Gott hat etliche in der Versammlung gesetzt, erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer, sodann Wunderkräfte, sodann Gaben der Heilungen, Hilfsleistungen, Regierungen, Arten von Sprachen. Sind alle, etwa alle Apostel, alle Propheten, alle Lehrer, haben alle Wunderkräfte, haben alle Gnadengaben der Heilungen, reden alle in Sprachen, legen alle aus, eifert aber um die größeren Gnadengaben. Und einen noch vortrefflichen Weg zeige ich euch. Wir haben in den vorigen Abenden in Kapitel 10 gehört über den Leib Christi, dass wir Ausdruck geben an die Einheit des Leibes, dass wir alle mit allen wahren Gläubigen verbunden sind, weil wir alle teilhaben an den Herrn Jesus, wenn auch noch ein anderer Grund hier da ist, die wir hier haben. Und dass wir so diesen einen Leib bilden, mit ihm, den Herrn Jesus, als Haupt. Aber nachdem unsere Herzen dann auf ihm gerichtet sind, um zu sehen, dass er und seinem Werk auf dem Kreuz die Grundlage ist von allem Heil, aber zweitens auch, dass er und sein Werk auf dem Kreuz unsere Herzen berühren mochte, sodass wir ihn lieben und mit ihm beschäftigt sind, wonach er auch verlangt. Er hat das Werk ja aus Liebe zu uns getan. Kommen wir hier in Kapitel 12 und 13 und 14 an das Verhältnis untereinander von allen Gliedern am Leibe Christi. Wenn wir die Versammlung sehen als der Leib Christi nach dem Ratschluss Gottes, so wie sie im Himmel sein wird, dann wird nicht über Glieder gesprochen. Das braucht da nichts. Aber wenn es geht um hier unseren Sein auf Erden, solange die Versammlung auf Erden sein wird, dann wird über die Glieder des Leibes gesprochen. Und wenn wir uns selbst kennen, verstehen das gut. Wenn einem einen gesunden Körper hat, dass man sagen, ein Junge oder Mädchen, und die haben einen gesunden Körper, die denken nicht daran, ob sie ein Herz haben, ob sie Nieren haben oder Lungen haben. Solange sie nichts merken, denken sie überhaupt nicht daran. Und dann braucht auch nicht darüber gesprochen zu werden. Erst wenn Krankheit da ist, dann denken sie daran. Und dann muss gesagt werden, wie sie damit anmischen. Vielleicht Dinge lassen oder Dinge extra tun. Und so ist es auch mit dem Leib Christi. Im Himmel wird jeder seinen Platz einnehmen, die er empfangen hat. Und jeder den Dienst ausüben, die damit verbunden ist. Da ist, wenn ich so sagen darf, der Körper ganz gesund. Und dann braucht man über die Glieder nicht zu sprechen. Dann kann man sprechen über den ganzen Körper und über das Haupt. Und das so finden wir es in Gottes Wort, wenn es über die Ewigkeit geht. Dann finden wir in der Brief an die Ephesiërs der herrliche Charakter der Versammlung, die verbunden ist mit ihm, der Sohn Gottes, aber als Mensch da, der durch Gott gesetzt ist als Haupt über die ganze Schöpfung und darüber herrschen wird, und wir teilen mit ihm. Wir alles dasselbe, weil wir sein Leib sind. Und so alles mit ihm teilen, was er besitzt. Ein Haupt kann unmöglich etwas haben, woran der Leib nicht teil hat. Und so finden wir da die Herrlichkeit des Leibes. Und in der Kolosserbrief haben wir mehr die Herrlichkeit des Hauptes. Und seine Herrlichkeit, die wir da sehen, besonders in Kapitel 1 von Vers 13 an, das bleibt seine Herrlichkeit. Er, der Schöpfer des Himmels und Erden, aber der Mensch geworden ist, der auch der Erstgeborene und als Mensch der Erstgeborene der ganzen Schöpfung war, das Höchste von allen, von alles, was erschaffen ist, und dann auch der Erstling aus den Toten, als diesen und der Erlöser von allem, was erschaffen ist, bis Vers 21, dieses wird er immer sein. Und das ist er als Haupt der Versammlung in aller Ewigkeit, wenn er es auch ist jetzt, nun er im Himmel ist, und wenn wir auch noch auf Erden sind. Aber wenn es hier geht um unsere, lass ich so sagen, die Wüstenbriefen, die ich diese Woche anführte, das heißt, die Versammlung gesehen hier in dieser Welt, dann spricht Gottes Wort über die Glieder. Und dann haben wir die Verantwortlichkeiten der einzelnen Glieder, aber in derselben Zeit auch ihr Dienst in Verbindung mit dem Leibe und in Verbindung miteinander. Dann haben wir, wie sie verbunden sind mit dem Haupte, wie sie verbunden sind mit der Leib und wie sie verbunden sind eins mit den anderen. In Römer 12 haben wir hauptsächlich, wir sind Glieder voneinander. Das heißt, wir sind verbunden mit jedem anderen Gläubigen und haben damit zu tun. Wir sind mit sie verbunden. Der Band des Heiligen Geistes hat uns aneinander geschmiedet. Und das bedeutet, dass wir Verpflichtungen haben gegenüber sie und Rechnung tragen müssen mit sie. Wir müssen ihren Nutzen suchen. Das ist es, was wir da in Römer 12 hauptsächlich finden. Hier in 1. Korinther 12 haben wir es wieder über die Glieder. Und hier nicht so sehr die Glieder ein mit dem anderen, aber die Glieder, wir sind Glieder von einem Leibe. Und wir sind also ein Teil von diesem Leibe und nur ein Teil davon und haben Rechnung zu tragen mit dem Leibe. Alles, was wir tun, muss zum Nutzen sein vor dem ganzen Leib, sodass der ganze Leib imstande gehalten wird und funktionieren kann, so wie es die Absicht ist von dem, der sich erschaffen hat, der neue Schöpfung, Gott, der Heilige Geist, die uns zu diesem Leib zusammengebracht hat, wie wir hier in Vers 13 haben. Und das ist, wir verstehen, wie wichtig das ist. Und dass wir, wenn wir uns selbst kennen jedenfalls, diese Anweisung brauchen. Want unser Herz ist ja egoistisch. Normal denken wir von uns selbst. Es sei, dass wir, denken wir nur an uns selbst. Es sei, dass wir bei dem Herrn anders gelernt haben. Und dass wir mehr, dass unsere praktischen Gefühle auch mehr der Ausfluss sind von das neue Leben, was wir in dem Herrn empfangen haben. Das Leben, das Liebe ist. Und das sich selbst gegeben hat, um andere glücklich zu machen und zu retten. Und so haben wir also jetzt in Kapitel 12, wie der Leib eingerichtet ist, wie sie zusammengestellt ist und was daraus hervorkommt. Und dann können wir später in Kapitel 14 über die praktische Ausarbeitung von diesen Dingen, besonders in Verbindung mit unseren Versammlungen. Und daarvoor haben wir dann in Kapitel 13 de einzigste Grund, der uns dazu bringen kann, um wirklich unsere Dienst, die verbunden ist mit unserem Platz in dem Leibe, auszuüben zum Nutzen von dem ganzen Leibe. Und das ist die Liebe. So der Herr will, werden wir da morgenabend übersprechen. Nun haben wir gestern Abend schon die ersten vier Versen behandelt. Und das war über das Herrsein des Herrn Jesus. Wir haben hier gesehen, dass der Heilige Geist uns dazu bringen wird, um Herr Jesus zu sagen. Und natürlich, der Heilige Geist will das nicht tun, um eine Form einzuführen, ohne innerliche Kraft. Nach Gottes Gedanken, nach Gottes Wünschen auch, ist alles, was er uns lehren will, soll Wirklichkeit sein. Nicht auch bekennen, wenn Gottes Wort sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, er ist getreu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt, dann ist das klar, dass das ein aufrichtiges Bekennen ist. Das nur ein Lippenbekenntnis, dat nur ausgesprochen wird, ohne dass es aus dem Herzen und Gewissen kommt, kein Wert für Gott hat und auch nicht als Resultat hat, dass die Sünden vergeben werden. Und so ist es mit allen Dingen, auch hiermit. Das Bekennen von dem Herrn mit den Lippen über ihn sprechen als Herr Jesus. Aber das bedeutet, weil wir ihn wirklich akzeptieren als unseren Herrn und sehr, sehr erkennen, dass er Autorität über uns hat. Und das ist die erste Bedingung, wofür er uns sein Wort gegeben hat. Denn wenn sein Wort keine Autorität für uns hat, ja, was für Nutzen tut es dann? Er hat in sein Wort uns alles mitgeteilt, was in den Herzen Gottes ist, wie wir 1. Korinther 2 gesehen haben, was kein Auge gehört und kein Ohr, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und im Herz eines Menschen nicht aufgekommen ist, was Gott bereitet hat für denen, die ihn lieben. Nun, dies ist auch, was Gott bereitet hat, denn nach Epheser 1 können wir alle Segnungen, das heißt die wichtigsten Segnungen, nur genießen, weil wir als Glieder zusammengebunden sind zu dem einen Leibe, der unzertrennlich verbunden ist mit dem Herrn Jesus. Ich glaube, ich habe es schon eben darauf hingedeutet, aber ich möchte es noch eben tun. Wir finden in dreimal im Neuen Testament Psalm 8 angeführt, wo gesagt wird, dass alles unter dem Herrn als der Sohn des Menschen unterworfen wird. Dann wird in Hebräer 2 davon gesagt, dass das nicht allein die Erde ist, aber dass das auch die Himmel ist. Die ganze Schöpfung wird ihm unterworfen sein. In 1. Korinther 15 wird es auch angeführt, und dann wird uns gesagt, alles wird ihm unterworfen sein, mit Ausnahme von dem, der ihm alle Dinge unterworfen hat. Das ist der Vater. Und dann verstehen wir nicht, wie es möglich ist, dass in Epheser 1 steht, von Vers 10 an, dass er herrschen wird über das Weltall und wir sind Miterben, wir werden mit ihm herrschen. Wenn wir ihm unterworfen sind, dann herrschen wir doch nicht mit ihm. Ja, dann gibt es die letzten Versen des Kapitels, geben uns die Schlussfolgerung, lieber gesagt, der Schlüssel zu dieser Wahrheit. Wir sind seinem Leibe geworden und das Haupt hat wirklich Autorität in dem Leibe, er beherrscht nicht über dem Leibe. Und der Leib teilt alles, was das Haupt hat. Unmöglich, dass mein Haupt etwas besitzen sollte, woran mein Leib kein Teil hat. Und so sehen wir da, auf welche Weise Gott alles geregelt hat, dass wir doch alles besitzen, was er besitzt. Alles mit ihm teilen werden, indem er doch derjenige is, unter dessen Füßen alles Erschaffene unterworfen worden is. Als sein Leib herrschen wir mit ihm über alles. Als sein Leib teilen wir in alles, was sein Teil is. Und so sehen wir das, als solche, ein Glied am Leibe Christ zu sein, absolut notwendig is, für die höchsten Segnungen, die Gott uns gegeben hat. Und es ist wichtig, dass wir daran denken, zodat we al die Wichtigkeit verstehen van de Anweisungen, die hier gegeben sind. Aber selbst wenn er genannt wird, das Haupt des Leibes, und niemals wird er genannt, der Herr des Leibes, bleibt es doch waar, dass von dem Haupt die Instruktionen ausgehen. Und dass alles, was in dem Leibe stattfindet, wird regiert wird von außen dem Haupt, von dem Gehirn aus. Sodass es doch immer bleibt, wenn er auch nicht der Herr der Versammlung ist, dass er doch die Führung hat. Und wir können Gott nicht genug danken, dass so ist. Denn wir wissen, dass er vollkommene Liebe ist. Sodass alles, was er tut, sein wird zum Nutzen von dem Leibe. Und zweitens, dass es eine vollkommene Weisheit ist, die Weisheit selbst, sodass er niemals etwas Falsches tun wird, niemals falsche Anweisungen geben wird. Alles, was er tut, ist vollkommene Weisheit und vollkommene Liebe. Aber wenn es nun geht über die Einzelnen, und hier kommen wir auf die einzelnen Glieder des Leibes zu stehen, wir sind als Einzelne is de Heer wohl onze Heer. Er is onze Heer van jeder, der jetzt ein Gläubig is. Ik heb deze Woche schon Römer 10 angeführt. Wer met den Herzen glaubt, dass Gott ihn auferweckt hat aus den Toten und mit dem Munde bekennt, dass er Herr ist, also Bekenntnis ablegt gegenüber anderen, dass er Herr ist. Und natürlich nimmt Gott an, dass das Wirklichkeit ist, nicht nur mit Lippen gesagt, der wird errettet werden. Einer, der dem Herrn nicht annimmt als Herr, wird nicht errettet werden, ist verloren und bleibt verloren. Zodat wir persönlich als Glied des Leibes, jeder Einzelne, doch seine Rechte als Herr anerkennen. Und wenn das Wort Dingen sagt, sein Wort, dann bedeutet das, dass das für uns ist, dass es ein Gesetz ist. Nicht in der Sinn von dem Gesetz des Alten Testaments, aber mehr in dem in de Charakter, die wir in diesem deutschen Sprichwort haben, dein Wort ist mir ein Gesetz. Das ist ein Gesetz, das ich nicht anlassen kann zu tun, weil ich die Person, die er sagt, liebe und aus Liebe zu ihm das tun will. Aber das ist der Charakter. Er hat Autorität. Es ist wahr, dass der Herr uns gekauft hat mit seinem Blut, also Recht auf uns hat. Es ist wahr, dass der Herr als der Schöpfer ein Recht über uns hat, Autorität über uns hat. Und es ist wahr, dass er auch als Sohn des Menschen Herrschaft hat über alles. Er hat viele Rechten. Auch selbst als Mensch, nach Kolosser 1, ist er der Erstgeborene der ganzen Schöpfung. Und herrscht also, kann herrschen über die ganze Schöpfung. Und als der Auferstandene, als derjenige, der das Werk am Kreuze vollbracht hat, aufgrund dessen das ganze Weltall zurückgebracht wird zu Gott, in vollkommener Harmonie mit Gott, aufgrund davon hat er auch Rechte. Wir sehen das in Matthäus 13, wo er den Acker gekauft hat. Und da wird gesagt, der Acker ist die Welt. Und wir sehen es ebenso in Kolosser, wo gesagt wird, dass alles ihm, dass er alles erlöst hat und dass er daarom herrschen wird. Eigenlijk sehen wir das Klarste in Offenbarung 5. Er ist würdig, das Buch der Ratschlüsse Gottes in Hände zu nehmen, worin steht, wie alles zu Gott zurückgebracht wird, durchgericht. Er ist würdig, das zu nehmen, denn er ist auch fähig, die Ratschlüsse ausführen zu bringen. So hat der Herr viele Rechten. Aber er wünscht für uns, dass wir aus Liebe zu ihm tun. Das verlangt sein Herz. Und wer den Herrn Jesus kennt und liebt, und könnte einer da sein, der ihn hat kennengelernt als seinem Erlöser, der ihn mich liebt, der wünscht auch ihm gehorsam zu sein. Und das nicht allein, das neue Leben, was wir in der Wiedergeburt empfangen haben, das war bei ihm in seiner Quelle, war es so, wie der Herr in Johannes 4 sagt, es ist mein Speise, der Wille zu tun, dessen, der mich gesandt hat. Sollte das Leben in uns anderen Wünsche haben? Unmöglich. Das neue Leben, das wir in der Wiedergeburt empfangen haben, hat nur einen Wunsch, ihm zu dienen, ihm gehorsam zu sein. Und wir sehen bei großen Männern in Gottes Wort, so wie zum Beispiel Jakobus und Josef, und Judas, die beide leibliche Brüder des Herrn waren, Kinder von Josef und Maria, dass sie sich ihre Ehre achteten, sich Sklaven Jesu Christus zu nennen. Paulus nennt Jakobus den Bruder des Herrn, aber Jakobus schreibt von sich als Sklaven von Jesus Christus. Und Judas, der schreiben konnte, Judas, der Bruder des Herrn, schreibt Judas, Bruder von Jakobus und Sklave Jesu Christi. Das war die Freude ihrer Herzen, sich sein Sklave zu nennen. Von ihm, der sie hätten nennen können, unseren Bruder. Und das ist, finden wir hier als Grundsatz dann also, dass alles, was nicht die Autorität des Herrn anerkennt, ist nicht vom Heiligen Geist, schon ist von Dämonen. Und da, darum ist es erst gesagt. Und dann wird über den Dienst selbst gesprochen. Der Dienst, den jeder Einzelne hat. Und werden die verschiedenen Dienste werden vorgestellt. Und dann könnten wir fragen, ja, warum sind so viele verschiedene Dienste? Warum haben wir nicht alles dasselbe? Und es ist oft gesagt worden, dass alle Gläubigen gleich sind. Gottes Wort sagt nichts. Gottes Wort sagt, dass Gläubigen nicht gleich sein. Nicht einer ist gleich an dem anderen. Jeder hat einen besonderen Charakter als Gläubige, weil er einen besonderen Platz in dem Leib einnimmt und so einen besonderen Dienst hat, wofür er geeignet gemacht worden ist. Und wir sehen hier in der zweiten Linie, um das klar zu machen, warum wir in dem ersten Teil die verschiedenen Dienste haben. Aber erst werden die Dienste uns dargestellt, um uns ganz klar zu machen, was geistliche Dienst von den Glied am Leibe Christi doch ist. Wir finden hier in Vers 4 auch, es sind aber Verschiedenheiten von Gnadengaben. Verschiedenheiten, nicht eine, aber es ist nur ein Geist. Es gibt viele Dämonen, worüber in den ersten Vers gesprochen ist. Wir wissen in den Evangelien, dass ein Mann besessen war von so vielen Dämonen, dass nach der Anzahl, die normal diese Ausdruck hat, es 5000 waren. Ein Mann allein war besessen. Satan hat 100.000, wenn es nicht Milliarden ist, von Diener. Dämonen, seine Engel, die ihm dienen. Aber im Christentum ist nur ein Geist, der Geist Gottes, der wirkt. Und es dürfen verschiedene Dienste sein, verschiedene Gnadengaben sein. Die Kraft, waarin deze zum Nutzen des Leibes wirken können, ausgeübt werden können, ist nur dieser eine Geist, der Heilige Geist. In dem Leibe Christi hat Intellekt, menschlichen Verstand, menschliche Geisteskraft überhaupt keinen Wert. Nur was vom Heiligen Geist ist, das allein gibt Kraft und Nutzen von der Dienst, die jeder in dem Leibe hat. Und so haben wir uns so, da sind Verschiedenheit von Gnadengaben, aber derselbe Geist. Nicht, dass der Geist die Gnadengaben gibt, darüber wird hier nicht gesprochen. Aber die Gaben, die Eigenschaften, geistliche Eigenschaften, die jeder, der wiedergeboren ist und dem Herrn angenommen hat und die verbunden ist mit dem Platz, der er im Leib hat, können nur ausgeübt werden durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wir können das gut verstehen. Wir haben als Mensch und eben weiter von Vers 15 an, oder Vers 14 an, haben wir de menschliche Körper dargestellt. Viele Versen, bis einschließlich Vers 26, geht wirklich über unseren menschlichen Körper. Aber der menschliche Körper ist ein klares, deutliches Bild von der geistlichen Leib Christi. Oh, das ist ein wunderbarer Gedanke, den wir in Gottes Wort her haben. Epheser 5 lehrt uns, dass die Einheit von Mann und Frau ein Bild ist von Christus und der Versammlung. Aber es geht weiter. Die sagt anders. Die sagt, die Einheit von Mann und Frau ist ein Abbild von Christus in der Versammlung. Das ist der große Form, wovon es eine Abbildung ist. Und wir sehen das weiter, wie der Herr Jesus als der Schöpfer so erschaffen hat, um geistliche Wirklichkeiten klar zu machen, sodass wir jetzt die geistlichen Dinge, die Gottes Wort uns mitteilt, verstehen können, etwas davon verstehen. Er hat sie erschaffen, sagt 1. Mose 1, als Mann und Frau. Mann und Weib zusammen bilden den einen Menschen. Ein Mann allein ist kein Mensch nach Gottes Gedanken und eine Frau allein ist kein Mensch. Sie beide zusammen bilden den einen Menschen. 1. Mose 1. Aber des Weiteren nicht allein, er hat in der Schöpfung niedergelegt, dass dadurch, durch die Einwerdung davon, Menschen geboren werden. Zo kent jede man, waar kan etters verstehen, was Christus is, wie Christus zijn verzameling liebt. En jede vrouw kan verstehen etwas davon, was die verbinding is tussen Christus en zijn verzameling. En jeder man kan etwas verstehen, was es is, een vader zu haben, de vader im Himmel, weil er selbst diesen Charakter empfangen hat als Mann. Und, jedes Kind kann verstehen, was es bedeutet, ein Kind von dem Vater zu sein, wozu wir alle gemacht worden sind, die neue Schöpfung. Und so sehen wir, wie der Herr Jesus, als er schuf, die Erde schuf, was er sie gemacht hat in Formen, die Bilder waren von den geistlichen Wirklichkeiten, sodass wir sie jetzt verstehen können, weil wir die irdische Formen davon, die Abbilden, Bildungen von den geistlichen Wirklichkeiten aus unserer Natur heraus selbst wissen. Und so haben wir es hier auch mit dem Leibe. Der Leib, die der Herr gegeben hat, ist ein genaues Abbild von sein Leib, der Leib Christi, die Versammlung des lebendigen Gottes. Und so sehen wir es hier. Aber wir wissen, nehme ich an, wie Gott der Mensch gemacht hat. Er hat einen Leib gemacht aus dem Staub der Erde, aber danach hat er in ihm geblasen, den Odem des Lebens. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Das heißt, dass der Mensch also eine Seele hat, der Sitz von dem Ich, von der Persönlichkeit, aber dabei ein Geist empfangen hat, das höhere Teil, was ihm in Verbindung setzen kann mit höheren Wesens, was wir klar sagen, mit Gott und Engel, vor, soweit die Engel sich in ihm offenbaren, sodass er ein dreiteilig Wesen ist, wovon das eigentliche Ich die Seele ist und der Geist das andere Teil, das mehr in Verbindung steht mit dem Intellekt. Aber die sich ohne Leib äußern können gegenüber Gott. Die brauchen den Leib nicht, um sich auszudrücken gegenüber Gott. Aber die, wenn sie sich ausdrücken wollen oder sehen lassen wollen, ihre irdische Schöpfung nur durch den Leib tun können. Wenn mein Geist etwas sagen will zu einem Hund, muss er meine Zunge gebrauchen. Wenn mein Geist kann ohne Zunge, kann er zu Gott sprechen, aber nicht zu Menschen. Und wenn mein Geist etwas tun will hier auf Erden, dann muss er meine Hände oder meine Füße oder andere Körperschaften gebrauchen. Meine Hand an und für sich, wenn sie auch vollkommen geeignet ist, um festzuhalten, kann das nur tun, wenn der Geist, der Lebensstrom in meinem Leibe mir die Kraft dazu gibt. Und so ist es auch mit den geistlichen Dingen. Gott hat den Leib zusammengestellt, hat jeder seinen Platz darin gegeben, einen Platz in dem Leibe, die vollkommen geeignet ist für diesen Platz, der neue Mensch, und die ihm einen Dienst auferlegt, wie jedes Teil von meinem Körper auch hat. Aber dieser Dienst kann nur ausgeübt worden in den neuen Menschen, durch die Kraft des Heiligen Geistes, die da ist, die Kraft des Lebens, die Kraft des Heiligen Geistes. Und so sehen wir hier dann auch, es sind Verschiedenheiten von Gnadengaben. Und wie gesagt, es geht hier nicht um die besonderen Gnadengaben, die wir in Epheser 4 finden, wo wir nur die großen äußeren Gaben sehen, das heißt, die auf den Vordergrund treten, Evangelist, ja erst, erst Apostel und Propheten, durch welche wir das geschriebene Wort Gottes haben, aber dann daarna Evangelisten, die das Evangelium verkündigen an Ungläubigen, um sie einzuführen in der Versammlung, und zweitens Hirten und Lehrers, dessen Aufgabe es ist, den Leib aufzubauen, sodass alle Glieder des Leibes kommen zum Erwachsensein. Das heißt, zu der Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Herrn Jesus, so wie wir in Epheser 4 finden. Aber wie gesagt, hier sehen wir, alle Gläubigen, die sind Glieder am Leibe, haben jeder ihren Platz in dem Leibe, einen bestimmten Platz, und in der neuen Schöpfung, der geistlichen Schöpfung, sind sie so geschaffen, dass sie genau diesen Platz einnehmen können und dass sie den Dienst tun können, die verbunden ist mit diesem Platz. Meine Hand kann vieles tun, aber kann nicht das tun, was mein Auge tut. Er kann nur das tun, wofür er diese Form bekommen hat. So ist es mit jedem Gläubigen. Aber wir sehen dann, wie ich sagte, es sind Verschiedenheiten von Gnadengaben. Also, jeder Gläubige ist verschieden. Aber es kann alles nur ausgeübt werden, verwirklicht werden, durch diesen einen Geist, der Heilige Geist. Und das ist der große Gegenstand von diesem Kapitel. Die Diensten, die Kraft, die offenbar wird, indem er die Glieder am Leibe darin wirkt und sie die Kraft gibt, um die Dienst auszuüben, die jeder zu tun hat. Und darum ist es, wie wir in Vers 1 gelesen haben, die geistlichen Offenbarungen. Es ist klein gedruckt als Anweisung, dass es nicht im Originalsprache steht. Da steht alleen die geistliche. Aber darin wird der Geist offenbar, die in dem Leibe wohnt, was ich lieber sagen, die in der Versammlung wohnt als Haus Gottes, wie wir gesehen haben in Kapitel 3, Vers 16, die in jeder Leib wohnt von jeder Gläubige, wie wir in Kapitel 6 haben, aber die auch in der der auch ein Teil hat in der Versammlung als Leib Christi, wie wir Vers 13 lesen. Er hat den Leib gebildet. Door die taufe met de Heilige Geist zijn we samengevoegd worden, alle die einzelnen Gläubigen, om samen de Leibe Christi te bilden. De Kraft des Heiligen Geistes, van God de Heilige Geist, had jeder einzelne Gläubige verbonden met jeder andere Gläubige, en had jeder einzelne en alle einzelnen verbonden met de Herrn Jesus, waardoor de neue Mens entstanden is. Door die Kraft des Heiligen Geistes, der Christus, das Haupt und wir die Glieder davon. Und das Leben ist, wie hier gesagt, der Kraft des Heiligen Geistes, wodurch allein die Diensten, die damit verbunden sind, ausgeübt werden können. Aber dann haben wir ein zweites, und es sind Verschiedenheiten von Diensten und derselbe Herr. Und das ist von demselben, hat derselbe Charakter, aber es ist etwas anders. Gnadengaben und Diensten beschäftigen sich, laat lieber sagen, haben denselben Charakter. Aber das eine ist die Fähigkeit, etwas zu tun, und das zweite ist, es praktisch auszuüben für den Zweck, womit es getan werden muss. Und das ist das Große, was wir hierbei haben, wobei auch die ersten Versen in Verbindungen kommen. Alle diese Dienste in dem Leibe können nur ausgeübt werden durch die Kraft des Heiligen Geistes, aber sie müssen alle getan werden in Unterwürfigkeit an den Herrn. Er ist der Herr und der Dienst, also die Ausübung von den Fähigkeiten, geistliche Fähigkeiten, die jeder gehabt hat, darf er nur tun unter die Autorität des Herrn und Abhängigkeit vom Herrn. Und da kommen wir wieder zu was wir am Anfang gehabt haben. Er ist unser Herr. Aber dann finden wir das Dritte, und es sind Verschiedenheiten von Wirkungen, aber derselbe Gott, der alles in allem wirkt. Verschiedenheiten von Wirkungen. In der Dienst wird gewirkt, da werden Dinge getan, aber in der geistlichen Dienst kann nichts von den natürlichen Menschen sein. Da kann auch nichts von Dämonen sein, die es versuchen, einzudringen, wir wissen es so gut. Da muss alles von Gott sein. Alles, was geschieht in dem Leibe Christi, darf allein von Gott sein. Alles, was nicht von Gott ist, hat keinen Nutzen, aber bringt allein Schaden an. Und da haben wir es hier, verschiedenheid van werken, aan dezelfde God. Het moest alles göttlich zijn. Dat betekent, wo God de Heilige Geist in ons woont, in jeder einzelne, daar kan deze dienst nu uitgeübt worden in de kracht des Heiligen Geistes, voor God de Heilige Geist. Maar het moest ook zo zijn, was er doet en wozu er die kracht geeft. Ik wil een bijspiel zeggen, en dat is het wonderbare wat we meer in kapitel 14 vinden. We hebben hier gezien, en we werden het weiter zien, dat jede dienst nu uitgeübt werden kan door die kracht des Heiligen Geistes. En dan hebben we im letzten Teil van kapitel 14, dat er steht, die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Und dann steht, wenn ein Prophet spricht, und ein Prophet ist einer, der aus der Gegenwart Gottes spricht, also der das sagt, was Gott in diesem Moment sagen will zu den Personen, die hier anwesend sind, dann steht da, und das war vor der Zeit war das so, als sie noch nicht das vollkommene Wort hatten, dass wenn einer eine Offenbarung empfing, dann musste dieser erste Prophet zweigen. Und er, der allein sprach, durch die Kraft des Heiligen Geistes, allein sprechen konnte, durch die Kraft des Heiligen Geistes, der hatte die Macht zu schweigen und die Macht zu sprechen. Mit Ehrfurcht gesagt, der Heilige Geist geht so weit in den Dienen des Herrn Jesus, dass er uns die Kraft gibt, nein, die Möglichkeit gibt, nicht das Recht, über ihm zu verfügen, selbst vor bösen Dingen. Ik heb gehoord van een pfarrer, die zijn predikt, eerst zijn vader was bauer, die ging zijn predikt ausüben in de koestal en predikt eerst zu den koeien, zo zijn predikt auswendig te lernen. Dat was bestimmt niet geistlich, naar Gottes Gedanken. Welke Absicht er had, dat kunnen we mitlassen. Maar zo ziet man, ik heb gehoord van einer, die een evangelist gehoord hatte. Und den Betrunkenheit im Nachttat. Und er konnte sprechen. Er übte also hier, er brachte wirklich das Evangelium. Aber war er selbst betrunken und keine Gläubige. Ich weiß in Norddeutschland, kurz nach dem Kriege, dass in eine Kirche da vielen zur Bekehrung kamen, durch die Predigt von dem Pfarrer. Aber die Bekehrten waren alle überzeugt, dass der Pfarrer selbst nicht bekehrt war. Aber brachte das Wort. Und das Wort wurde durch den Heiligen Geist, die Kraft wurde ihm durch den Heiligen Geist gegeben. Und er gebraucht ihn, Seelen zur Bekehrung zu bringen. Da sieht man, alles muss vom Heiligen Geist sein. Der menschliche Weisheit, und das ist sehr wichtig für uns, auch was der Dienst in der Versammlung betrifft, menschlichen Intellekt, menschliche Gefühle, menschliche Weisheit haben keinen geistlichen Wert. Allein, wenn der Heilige Geist uns gebraucht, dann wird er geistliche Weisheit haben. Und dabei kann er selbst vielleicht unser Intellekt gebrauchen. Aber dann ist es in Gehorsam unter dem Christus, wie der zweite Brief der Korinther sagt. Dann allein hat es Wert und Nutzen für der Leib Christi, die wir haben. Und dann haben wir weiter über die Dinge selbst. Dass nicht jeder dasselbe hat. Einem wird die Offenbarung des Geistes, einem jeden aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Alles, was der Dienst betrifft, das große Lehre, die die Gedanken Gottes gut verstehen und die das klar machen können anderen, und das ist die Gabe von Lehre, es klar zu machen anderen, dass die oft in Sachen von praktischer Anwendung nicht so klug sind. Dass oft einfache Brüder, die nicht so die Gabe haben, die Wahrheit klar zu machen, anderen oft praktisch viel mehr Einsicht haben. Das ist das Wort von Weisheit. Das ist die praktische Anwendung der Gedanken Gottes, die in den bestimmten Momenten, bestimmten Fällen, wozu sie passen. Dass man in bestimmten Schwierigkeiten in der Versammlung sieht, welches Prinzip von Gottes Wort hierauf anwendbar ist. und wie nach Gottes Gedanken in diesem Volk gehandelt werden muss. Und das ist oft nicht, dass ein Lehrer das sagen kann. Der wohl sagen kann im Allgemeinen, was die Prinzipien in Gottes Wort sind. Aber der oft andere Brüder, die die Gabe von Lehren nicht haben, die aber wohl die Gabe von das Wort der Weisheit haben und dann sagen können, auf welche Weise hier welches Prinzip in diesem Fall angewandt wird. Ich weiß einen Fall hier in Kenosha, hier in Neunkirchen ist Kenosha wohl bekannt. Das ist in Kenosha geschehen, kurz vor dem Kriege. Die Brüder in Chicago erzählten mich, sie hatten eine Schwierigkeit und sie konnten nicht rauskommen. Keiner konnte einen Schlüssel geben, befriedigende Lösung geben für eine Schwierigkeit. Zum Ende sind sie nach Kenosha gegangen, haben die Brüder gerufen, ich möchte gerne mit euch reden und haben die Sache vorgelegt für die Brüder in Kenosha. Und er wurde ihm gesprochen, vieles gesagt. Und sie hatten eine Stunde gesprochen, nichts weitergekommen. Und dann saß ein einfacher Bruder da, der seinen Mund nicht offen getan hat, Bruder Becker. Und er sagte daneben, als sie alle schwiegen, want sie wussten nicht, was sie sagen sollten, sagte so für sich hin ein Wort aus dem Sprüche. Und sie hörten alle. Und sie sagten, wir haben unsere Antwort. Das einfache Wort aus dem Sprüche gab die Antwort auf die ganze Schwierigkeit. Und die Brüder brauchten nicht weiter zu fragen. Sie gingen zurück, sie sagen, wir haben, das ist Gottes Lösung. Und es war die Lösung auch. Da sieht man den Unterschied zwischen Wort der Erkenntnis und Wort der Weisheit. Dieser Bruder hat nie gedient in der Versammlung, aber da hat er das Wort der Weisheit. So sehen wir einem anderen Glauben in demselben Geiste. Das ist nicht unser persönlicher Glaube, worin jeder hat, die dem Herrn Jesus angenommen hat. Aber das ist die Glaube, die wir zum Beispiel bei Josia finden, der zu der Sonne sagte, stehe still, und die Sonne stand still. Das ist der Glaube, die zum Beispiel Elia hatte, die dann als einzelne Person stand gegenüber 400 Baalpriester und gegenüber das ganze Volk Israel, gegenüber ein König und Königin, die ihm sehr feindlich waren, er stand allein und er beherrschte die ganze Zustand. Und er gab selbst Befehl, die einzelne Person gegen eine feindliche Menge, die 400 Baalpriester zu töten. Das war der Glaube, die besondere Art von Glaube, die der Herr an einigen gibt in bestimmten Umständen, wodurch sie handeln können nach Gottes Gedanken, auch wenn sie allein stehen. So wie vor in Hebräer 11 gesagt wird von Moses, dat, als sah den Unsichtbaren, sein Auge auf dem Herrn gericht. Und wie David sagt in dem Psalm, mit meinem Gott spring ich über eine Mauer und gehe ich durch eine Bände, allein. Das ist es, die besondere Glaube, die Gott in besonderen Momenten gibt an speciale Personen, große Taten zu tun, in Gottes Kraft allein. Aber das haben nicht alle, das haben diejenigen, an welche der Heilige Geist das in die besonderen Momenten gibt. Dann haben wir anderen Gaben der Heilungen. Nun, wir wissen, was das sind, wir lesen es in Apostelgeschichte. Einen anderen Wunderwirkungen finden wir auch in der Apostelgeschichte und in Markus 16 und die ersten vier Versen von Hebräer 2, dass Gott das Wort, was gepredigt wurde, bestätigte durch Wunder und Zeichen, die darauf folgten. Gott gab die im Anfang, zu bestätigen, dass das Wort, was gesprochen wurde, wirklich sein Wort war, das Wort des lebendigen Gottes. Einem anderen Prophezeiung, der Fußnägel steht dabei, Weissagung, das ist das Sprechen aus der Gegenwart Gottes und das Sagen, was Gott in diesem Moment zu dieser Person sagen will. Und das war in dieser Zeit, als das Neue Testament noch nicht geschrieben war, waren das oft Dinge, die noch überhaupt nicht bekannt waren, die wir jetzt in den Worten haben. Aber damals hatten sie es noch nicht, weil das Neue Testament noch nicht geschrieben war. Aber das haben nicht andere gedaan. Nicht jeder hat die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, ein Buch der Bibel zu schreiben. Dafür hat der Heilige Geist bestimmte Personen ausgesucht, Aposteln und Nicht-Aposteln. Aber die hat er ausgesucht und die haben die Bücher geschrieben, vollkommen inspiriert vom Heiligen Geist, sodass jedes Wort darin wirklich Gottes Wort ist, mit einer vollkommen göttlichen, geistlichen Bedeutung. Aber das sind die Einzelnen, die ausgesucht waren durch den Herrn, aber die es tun konnten in der Kraft des Heiligen Geistes. Und so haben wir eine andere Unterscheidung der Geister. Auch wieder eine besondere Gabe. Ist es nicht öfters uns aufgefallen, jenseits uns Älteren, dass dein Bruder oder eine Schwester war, die schneller einer, der zu uns kam, ergründete und sah, was sein wirklicher Charakter war? Dass man einer kam, die in Wirklichkeit nicht ein Kind Gottes war, aber wirklich, wie wir in der 2. Korintherbrief finden, ein Abgesandt von Satan, die sich verkleidet hat als ein Engel des Lichts, aber mit schönen Worten zu uns kam und dass dann einige Personen gleich durch hatten, fühlten, das stimmt nicht mit dieser Person, in dem anderen vielleicht, weil er so schön sprach und so lieblich sprach, nicht unterscheiden, dass er nicht ein Diener des Herrn war, aber ein Diener von Satan war. Das sind die besonderen Gaben auch, die der Herr gegeben hat und die, worin der Heilige Geist dann Licht gibt an eine Person, um wenn immer einer kommt, zu sehen, ob es die Stimme des guten Hirten ist, die aus diesem Mann oder dieser Frau spricht, oder dass es die Stimme ist von einem Dämon, ein Feind Gottes, die besondere Gabe wieder, die gegeben ist. Und dann haben wir noch mehr andere Arten von Sprachen, auslegende Sprachen. Aber dann das Hauptsache, alles diese aber wirkt ein und derselbe Geist, einem jeden insbesondere austeilen, wie er will. Der Heilige Geist ist die Kraft Gottes, aber sie ist eine Person, es ist Gott, der Heilige Geist. Er ist der souveräne Gott, wie der Vater der souveräne Gott ist und wie der Heilige Geist, wie der Herr Jesus der souveräne Gott ist. Allein Gott kann willen, wir dürfen nicht zu willen, wir dürfen nur gehorsam zu sein, aber Gott will. Und er als Gott kann austeilen, wie er will, einem jeden in besonder austeilen, wie er will, das sein will. Daar zien we wer er is. En wie wichtig is dat, dat we dat verstehen. In een Zeitung in Winschoten wurde het schon mehrere Jahren zurück mijn Büchlein über die Zukunft beurteilt. En als er dan schrieb de Pfarrer, die erin schrieb, die schrieb: Ja, de Törichten, die Kirche schon Jahrhunderten verworfen haben, werden hier weer neu gebracht. Es scheint, dass für den Schreiber das Kommen des Heiligen Geistes keine Bedeutung hat. Das ist einer, der von einer Kirche, wo alles streng reglementiert ist, dass keiner ein Wort sagen darf, wenn er nicht sein Studium hinter den Rücken hat und angestellt ist, wo der Heilige Geist überhaupt keine Freiheit hat, um zu gebrauchen, wem er will. Da sehen wir hier die Wichtigkeit. Wenn Gott, der Heilige Geist, in der Versammlung kommt, hat dann ein Mensch Recht, um zu ordnen, um zu regeln, wie er will. Müssen wir dann nicht ihm unterworfen sein und ihm das Recht geben, um zu gebrauchen, wem er will, und die auszusuchen, die er dazu fähig gemacht hat, aber dann und die unter seiner Leitung in der Zeit, wo er es will, und in dem Moment, als er es will, das zu sagen, was er will, in alle Dingen unter seiner Leitung, sodass wirklich es weissagen wird, das, was er, Gott, in diesem Moment, in diesem Platz, zu diesen Personen sagen will, so wie es in Petri 4, Vers 11 sagt, wenn jemand redet als Aussprüche Gottes, das steht buchstäblich als Orakel Gottes, das ist, was Gott in diesem Moment sagen will, diesen Menschen, so wie die Propheten im Alten Testament, die sagen konnten, Zo zaagt de Heer, zo zaagt Jehovah. Dat waren, dat is Weissagung. Nu, dat is das Recht des Heiligen Geistes. En dat is de einzigste Weise, waarop wirklich der Leib alles empfangen kan, wat hij nodig had. De einzigste Weise, waarop der Leib wirklich functioneren kan, zo wie es nach de Absicht des Herrn, des Herrn Jesus und des Haupt und von der Heilige Geist, die das Leib zusammengestellt hat, de Absicht hatte, um das zu funktionieren, sodass alles sein wird zur Auferbauung des Leibes, alles sein wird zum Nutzen und alles sein wird, dass der Name des Herrn darin verherrlicht wird, dass es wirklich so ist, was das Ziel ist nach Vers 7, einem jeden aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Und alle die verschiedenen Gaben, die verschiedenen Dienste, sie können allein geistlich ausgeübt werden in der Kraft des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist wird darin offenbar, in der Weise, worin dieser Dienst ausgeübt wird. Und es muss alles geschehen, wie wir gesehen haben, unter der Autorität des Herrn Jesus, an dem jeder Verantwortung schuldig ist, nach ihm zu fragen, nach seinem Willen, und ihm Verantwortung ablegen, auf welche Weise er diesen Dienst ausübt. Und dann haben wir das, der Grund, warum so viel verschiedenen? Warum habe ich nur zwei Hände, aber zwei Ohren und zwei Füße? Warum habe ich nicht all die hunderten Glieder, die ich habe, sind das nicht alle diese Form von dieser Hand? Warum ist das? Mit der Hand kann ich doch viel tun. Hier haben wir es. Denn gleich wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich viel ein Leib sind, also auch der Christus. Der Christus. Das ist Christus und die Versammlung. Nicht das überall, wo der Christus steht, das ist, können andere Formen auch sein. Aber hier in diesem Fall ist es so, der Christus, das ist Christus und seine Versammlung. Er das Haupt, wir die Glieder, zusammen, der einen neuen Menschen bildend, der Christus, das hat Jesus, so wie wir gesehen haben, die verschiedenen Dinge. Und dann haben wir denn auch in einem Geiste, wie der Fußnote sagt, in der Kraft des einen Geistes sind wir alle zu einem Leibe getauft worden. Es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie und sie sind alle mit einem Geiste getränkt worden. Alle Gläubigen, ob es Juden waren oder Griechen, ob es Freien oder Sklaven waren. Wir können sagen, ob es Deutsche waren oder Holländer waren, voor sie bekeerd worden. Oder dass es Franzosen waren oder Russen waren. Sie sind zu einem Leibe getauft worden. Glieder von diesem einen Leibe. Alle verbunden miteinander. Als Glieder des einen Leibes. Und alle verbunden mit dem Haupte. Da haben wir der Schlüssel, zu was wir im Vorhergehenden gehabt haben. Und dann wird in den nächsten Versen, wie ich gesagt habe, über den Leib gesprochen. Der natürliche Leib, die wir haben. Dingen, die wir alle verstehen. Wir verstehen sehr gut, dass der Leib nicht ein Hand sein kann. Denn er wird eine große Hand sein, aber ein Leib. Nur weil es verschiedene Körperteile hat, die alle einen besonderen Form haben, dadurch ist ein Leib. Wenn der ganze Leib nur die Form von der Hand hatte, war es kein Leib, dann war es eine große Hand. Wenn der ganze Leib nur die Form von meinem Auge hatte, war es kein Leib, war es nur ein großes Auge. Gerade die verschiedenen Dinge, die verschiedenen Glieder, Körperglieder, die verbunden machen einem Leib. Und so ist es mit der Versammlung. Aber das macht auch klar, dass jedes einen Platz da hat und jeden einen Dienst da hat, der in Übereinstimmung damit ist. Ja, Menschen sind so töricht, oft das verneinen. Ich weiß in meiner Jugend, dass offenbar gesagt wurde, der Blinddarm, die hat keinen Nutzen. Das war ein Überrest und hat überhaupt keinen Nutzen. Ich weiß von einem Professor in Amsterdam, der alle seine Kinder, wenn sie ein paar Jahre alt wurden, liet opereren ließ, um dieses Ding rauszuholen, hat doch keinen Nutzen. So töricht ist man jetzt nicht mehr, wenn man auch noch nicht von jedem Körperteil an sagen kann, dafür hat es Nutzen. Man hat jetzt doch allmählich verstanden, dass nichts in unserem Körper ist, oder es hat ein bestimmtes Ziel und eine bestimmte Aufgabe. Und so ist es in dem Leib Christi. In dem Leib Christi sind Menschen, die den Dienst haben von einem Mund, die sprechen können. Das sind die Lehrer, die Evangelisten, die Hirten, teilweise auch. Das sind die, die den Mund gebrauchen können und Mund der Versammlung durch den Heiligen Geist gebraucht werden können, als Mund der Versammlung. Das sind auch, wie wir soeben gesehen haben, Brüder und Schwestern, die die Aufgabe eines Auges haben, die scharf die Dinge sehen können, geistlich sehen können und oft Dinge schneller sehen, die Wirklichkeit als anderen. Da sind andere, die mehr die Form von einem Ohr haben, die hören können und aufmerken können und verstehen können, beurteilen können, ob es in Übereinstimmung ist mit Gottes Wort ist, was der Mund sagt. Dazu werden in Kapitel 14 aufgerufen. In sicherer Sinn ist das die Aufgabe von jeder Bruder und jeder Schwester, zu hören und zu beurteilen, ob das in Übereinstimmung mit den Worten und den Gedanken Gottes ist. Aber Gott hat besondere Gaben gegeben, auch besonderen, die besonders die Gabe haben, Weisheit, um zu untersuchen, zu führen, ob es wirklich die Stimme des guten Hirten ist, die daraus stimmt, klingt und nicht etwas anderes. Aber wie gesagt, im Allgemeinen ist für jeder. In 1. Johannes 2 haben wir, dass die kleinen Kinder im Glauben, das sind diejenigen, die soeben Frieden mit Gott empfangen haben und so versiegelt sind mit dem Heiligen Geist. Die haben die Salbung des Heiligen und wissen alle Dinge. Nein, sie können nicht sagen, wenn einer spricht, darum ist das falsch, darum ist das falsch. Aber sie können hören, ob das, was gesagt wird, die Stimme des guten Hirten ist oder dass es nicht die Stimme des guten Hirten ist. Und das ist wichtig. Der jüngste Gläubige kann das hören, solange er Gemeinschaft mit dem Herrn hat. Dann wird er hören, ob etwas wirklich die Stimme des Herrn ist oder dass es die Stimme eines Fremden ist, als der Herr spricht. Und so hat jedes Teil in den Körper hat eine Aufgabe, aber nicht alle dieselbe. Und dann kommen wir zu einigen Dingen, die sehr wichtig für uns sind, um uns Einsicht zu geben in den Wert von verschiedenen Diensten, auch in unserer Mitte. Da haben wir in Vers 22, sondern vielmehr die Glieder des Leibes, die schwächer zu sein scheinen, sind notwendig. Und die uns die Unehrbaren des Leibes zu sein dünken, dies umgeben wir mit reichlicher Ehre. Und unsere Nichtanständigen haben desto reichliche Wohlanständigkeit. Unsere Wohlanständigen aber dürfen es nicht. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt, indem er den Mangelhafteren reiche Ehre gegeben hat, auch dass keine Spaltung im Leibe sei. Ich habe noch nie gehört, dass einer ehrenhaft ernannt werde, weil er ein biologisch gutes Herz hatte. Ich habe auch noch nie gehört, dass einer ehrenhaft ausgezeichnet wurde, weil er gute Nieren hatte. Aber wohl, wenn er schönes Haar hatte oder ein Mädchen ein schönes Gesicht hatte. Oder wenn er einen guten Mund hat, gut sprechen konnte, das wohl. Aber nach Gottes Gedanken sind also die wichtigsten Diensten, die bekommen nicht die äußerliche Ehre, aber hat es so getan, dass die weniger wichtig sind, Ehre empfangen, zoals het Gleichnis da ist. Ohne Herz kann ich nicht leben, ohne Zunge kann ich wohl leben. Ich kann ohne Nieren nicht leben, ohne Haare kann ich wohl leben. So sieht man die Dinge, die verborgen sind, die durch Gott auch beschützt sind. Mein Herz und alles, da liegt da beschützt in meinem, hier in meinem Leib. Und keiner wird daran denken, dir einen Strick aufzutun. Keiner wird daran denken, um dich zu verzieren. Sie brauchen es nicht. Es sind die wichtigsten Organe, die den größten Dienst tun. Und ohne die kann ein Mensch nicht leben. Daran brauchen sie nichts. Aber andere, die nicht so wichtig sind. Wie gesagt, ich kann ohne eine Hand kann ich leben. Ohne einen Fuß kann ich leben. Ich kann leben ohne beide Füße und beide Hände. Ich kann leben ohne Augen, ohne Ohren. Aber nicht ohne Herz, wie gesagt, und Nieren oder wie es auch weitergeht mit diesen inneren Organen. Darum ist in dem Leib auch Christi auch, hat Gott es so geordnet, dass die Diensten, die nicht de wichtigste sind, mehr Ehre empfangen als denen, die de wichtigste sind. Und es hat mich viel zu denken gegeben. Ja, ich kann allein eine Schlussfolgerung ziehen, wenn man eine Gabe als Lehrer hat oder eine Gabe als Evangelist, was dann auch noch genannt eine große Gabe, dann empfängt man Ehre. Aber aufgrund von diesen Dingen muss man wissen, dass das nicht die wichtigsten Gaben sind, dass es andere Diensten gibt, die wichtiger sind, die aber nicht im Auge fallen, die kein Mensch hört oft, vielleicht einigen, aber sonst nicht. Und ich glaube, dass es wahr ist, dass der Dienst der Gebeten wichtiger ist, dan de dienst aan worden. Sicher, de Herr braucht beides. Aber kein Mensch kann een ander zur Bekehrung brengen. Kein Lehrer kann die Wahrheit eindringen lassen in Herz und Gewissen. Vielleicht in den Intellekt, aber niemals im Herz und Gewissen. Das kann nur de Herr. Und wer sagt, waardoor die Kraft des Geistes gegeben wird aan Worte, die gesprochen werden, wie bij zo'n Beispiel deze Abenden. Of es die Kraft ist, die wirkt in zijn, die Person, die Worte spricht. Oder vielleicht das Resultat ist von Gebeten von arme, kranke Schwestern, die zu Hause im Bett liegen, aber beten für die Brüder, die äußerlich auftreten und in Dienst tun. Da sehen wir, kommen wir zum richtigen Beurteilen, dass der Segen all abhängig ist von dem Herrn. Und dass jeder seine Aufgabe hat und dass jeder seine Aufgabe gebrauchen sollte. Wenn es auch ist, wie eine alte Schwester mir sagt, ich habe keinen Nutzen mehr, ich kann nichts mehr. Ich sage, du kannst durch mir sprechen. Das bedeutet doch sicher, dass du auch zu dem Herrn sprechen kannst. Und welche Kraft werden deine Gebete, welche Unterstützung werden deine Gebete sein für die Brüder, die ausgehen, das Evangelium zu bringen, die Brüder, die ausgehen, um die Gläubigen zu dienen. Und wer wird sagen, was die meiste Kraft gibt, wodurch die meiste Frucht von dem Dienst gefunden wird, aufgrund von wessen? Das ist diese, was wir haben. Aber dann kommen wir am Ende. Dann haben wir bis 26 also, wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder mit. Es ist möglich, dass ich Zahnschmerzen habe und dass mein Fuß sagt, da merke ich nichts von. Habe ich allein Schmerzen in meinen Zähnen? Nein, der Körper leidet darunter. Und so ist es doch mit allen Dingen. Wenn mein Herz schwach ist, dann leidet mein ganzen Körper darunter. Der ganze Mensch leidet, wenn er Schmerzen hat. Ich habe Schmerzen, sage ich dann. Nicht mein Zahn hat Schmerzen. Ich habe Schmerzen, der ganze Mensch. Ist es so nicht auch mit der Versammlung Gottes, mit allen Gläubigen zusammen, wenn wir es in der Praxis oft wenig fühlen? Aber fühlen wir es nicht, wenn ein Bruder oder eine Schwester einen Verlust hat, fühlen wir dann nicht mit ihm mit? Wenn ein Bruder vielleicht in der Sünde fällt, fühlen wir es nicht, dass wir leiden, dass so etwas stattfindet und mangelt uns dann nicht an den Beitrag, den er sonst geben konnte, als er geistlich war und alle so diese Dinge. Und das spricht doch auch ernst zu uns, in welche Verbindung wir sind, dass wir alle miteinander verbunden sind. Dann, wenn mit einem Bruder oder einer Schwester etwas passiert, das von Interesse ist für mich, ich leide mit und freue mich mit, denn wir sind eins, alle teilen von von diesem einen Leibe und alle unzertrennlich verbunden mit dem Herrn Jesus. Und lass uns weitergehen. Das ist nicht begrenzt zu den Mauern von diesem Saal. Das ist auch nicht begrenzt zu den Familien von denen, die hier regelmäßig in diesem Saal zusammenkommen. Das geht auch zu allen wahren Gläubigen, auch wenn sie nicht da kommen, wo der Herr sie einladet, auch wenn sie vielleicht in menschlichen Systemen sind, worin wir sie nicht folgen können. Sie gehören zu das Haus Gottes, zu der Versammlung des lebendigen Gottes. Es sind natürlich, insoweit es wirklich Gläubigen sind unsere Brüder und unsere Schwestern. Und leiden wir nicht mit sie, wenn sie Leid haben. Und freuen wir uns nicht mit sie, wenn sie andere Dinge haben. Jedenfalls, wir sollten es fühlen. Und hier sehen wir auch in diesem Zusammenhang, dass wir sie dienen sollten, soweit der Herr uns die Möglichkeit dazu gibt. Sicher, ich wiederhole, wir können nicht mit ihnen den Weg gehen. Unmöglich. Wir haben gehorsam zu sein und wir haben einen Ort, wo der Herr uns einlädt bei sich. Das ist der Ort, wo er uns haben will. Und da können wir gehen. Wir können nicht mehr nach anderen Orten gehen. Aber wir können sie dienen. Können wir nicht für sie beten, ob der Herr sie segnen will? Können wir nicht beten, dass der Herr ihre Augen öffnet? Und jetzt spreche ich nicht speziell über das Zusammenkommen, aber dass sie mehr verstehen lernen von Gottes Wort und dadurch mehr dem Herrn Jesus kennenlernen und sich in ihm erfreuen. Können wir sie nicht helfen mit Schriften, worin die Gedanken Gottes klar gemacht werden, sodass sie aufwachsen in die Gnade und die Erkenntnis des Herrn? Vielleicht kommen sie dann weiter, auch was das Versammeln betrifft. Aber das ist nicht die einzige Wahrheit. Das können wir dem Herrn überlassen. Aber doch versuchen, sie zu dienen, weil es Brüder sind, weil es Schwestern sind. Und wenn sie wachsen, dann wächst der Körper. Wenn sie Not leiden, dann hat der ganze Leib Christi hat den Schaden, wir auch so. Das ist die wichtige Lektion, die wir haben. Aber dann kommen wir zu dem Prinzip in Vers 27. Ihr aber seid der Leib Christi. Ich muss wieder sagen, der Artikel muss hier fehlen. Das steht in Griechisch nicht. Ihr seid Leib Christi. Nicht der Leib Christi. Daraus konnte die Schlussfolgerung gezogen werden und ist oft gezogen, dass also örtlich alle Gläubigen zusammen der Leib Christi bildeten. Dann würde es 100.000 Leiber Christi auf Erden geben. Aber das ist nicht so. Da ist nur ein Leib Christi. Aber die Gläubigen hier in Neunkirchen bilden das von dem Leib Christi, was sichtbar ist. Und hauptsächlich da, wo sie zusammenkommen, als Glieder am Leibe Christi, ohne weiteres. Da wird der Leib gesehen. Wenn sie alle dazu gehören, die wirklich Gläubigen sind. Und aber, was stellen sie da? Einen besonderen Körper? Nein, sie sind der örtliche Ausdruck von dem einen Leibe. Diesem einen Leibe, der zusammengestellt ist aus allen wahren Gläubigen auf der ganzen Erde. Aber die sichtbar ist in Neunkirchen in die Gläubigen, die hier als solche erkannt sind. Das heißt also offenbar zusammen als diejenigen, die versammelt sind zu seinem Namen hin. Allein als Gläubigen, ohne weiteres. Wenn auch anderen dazu gehören, wenn sie vielleicht nur ein kleines Bruchteil sind, wie es in vielen Orten ist, nur ein kleines Bruchteil von allen Gläubigen. Aber sie sind der Ausdruck von dem Leib, die als solche allein Christen sind und allein Teile von dem Leib. Aber sie sind der örtliche Ausdruck von einem Leib, kein selbstständiger Gruppe, kein unabhängiger Versammlung, nur der Ausdruck von dem einen Leib, wozu alle waren Gläubigen. Ich denke, das ist nicht so schwer zu verstehen. Ihr werdet hier in Deutschland auch genug Genossenschaften haben, die große Laden haben. Laden in vielleicht 100 Städten. Wir haben sie in Holland auch. Einer ist Albert Heijn. Wenn meine Frau Geschäfte muss holen, dann geht sie sagen, ich gehe in Albert Heijn. Andere den Kronen sagen, ich gehe nach Albert Heijn, aber es ist nicht derselbe Laden, ein anderer, aber von derselbe Firma. Das Hauptquartier in Zandam. Aber überall gehen sie nach Albert Heijn. Und doch sind es verschiedene Laden. Aber sie sind alle eine Gesellschaft, wozu sie alle gehören. So ist es mit der Versammlung Gottes. Die Versammlung hier Neunke ist keine Selbstständigkeit. Es ist nur das, was sichtbar ist von dem einen Leibe, der verbreitet ist über die ganze Welt. Aber hier vertritt sie die ganze Versammlung. Hier nimmt sie Beschlüsse, die vor den ganzen Leib und die auch so der ganze Leib binden. Da hier wir werden Dinge getan, denn sie muss handeln hier. Was der Leib tun muss, das tut sie hier, solange sie hier in Beziehung hat auf Neunkirchen. Und wie gesagt, in Verbindung mit allen Versammlungen in der ganzen Welt. Das ist die Sache, die wir haben. Und um vorzubeugen, dass die Korinther sollten denken, wir allein in Korinth sind der Leib Christi, oder vielleicht eins der vielen Leibe, folgt unmittelbar. Und in Vers 8, und Gott hat etliche in der Versammlung gesetzt. Da ist der Artikel dabei, der Versammlung. Und dann was? Erst ein Apostel, zweitens Propheten. Waren in Korinth Apostel? Nein, da waren kein Apostel. Da waren nicht die Neutestamentlichen Propheten, die wir in Epheser 2 finden, als die Grundlage vom Hause Gottes, die uns die Bücher Gottes gegeben, die neutestamentische prophetische Bücher gegeben haben. Aber hier geht es auch über der Versammlung. Dazu gehörte Paulus, dazu gehörte Petrus und alle die anderen Aposteln. Dazu gehörte derjenigen, die die Bücher geschrieben haben, Judas, die seinen prophetischen Brief geschrieben hat. Und andere haben wir ja auch, Paulus, der zweite Thessalonikerbrief, Johannes, sein zweiter, auch sein erster Brief, Petrus, sein zweiten Brief, alle die prophetischen Schriften, sie gehörten dazu, zu der Versammlung. Wozu auch wir gehören, wozu auch die Korinther gehören. Aber sie waren nicht in Korinth, aber sie waren da. Und wir haben den Nutzen davon in die Schriften, die wir in Gottes Wort empfangen haben. Schriften, die, wozu der Heilige Geist sie gebrauchte, um die Gedanken Gottes niederzuschreiben, sodass wir unfehlbar die Gedanken Gottes haben, weil es vollkommene Inspiration war. Die Buchstaben selbst waren durch den Heiligen Geist gegeben, die wir aus Matthäus 5 und 6 lesen, wo der Herr sagt, dass von den Worten Gottes selbst die kleinste Buchstabe nicht verloren gehen wird. Und so haben wir Apostel, Propheten, direktes Lehrer, dann Wunderkräfte, ja, die waren da, wir sehen es in den Handlingen. Da steht hier nicht, dass sie in Korinth waren, aber sie waren in der Versammlung gewesen. In Apostelgeschichte lesen wir, wie praktisch allein Paulus und Petrus Wunderkräfte getan haben. Aber auch Stephanus hat es getan. Aber sonst sehen wir es, wie wirklich, die gehören zu derselben Versammlung, wo wir in sind. Und in die Versammlung sind sie, worin wir auch sind. Dann wir gaben der Heilungen. Wir sehen da auch Hilfsleistungen, Regierungen, Arten von Sprachen. Und er sagt, sind etwa alle Apostel, alle Propheten, alle Lehrer, haben Wunderkräfte, haben alle Gnade, haben die Heilungen, reden alle in Sprachen, legen alle aus. Und wir wissen die Antwort wohl. Nicht alle haben dieselben Gaben. Er hat der eine diese Gabe gegeben, der andere die Gabe. Aposteln brauchen wir nicht mehr, denn die Aposteln hatten die Grundlage gelegt, wie wir in Epheser 2 haben, und die legt man nur einmal. Und wir haben Propheten in dieser Weise, die uns zukünftige Dinge, die nicht bekannt sind, offenbaren, die haben wir, das ist in den Worten Gottes, und die brauchen wir also nicht mehr. Sicher, Weissagung kann jetzt über zukünftige Dinge sind, aber niemals neue Dinge. Die Wahrheit, ganze Wahrheit Gottes ist geoffenbart in dem geschriebenen Wort. Und wir brauchen keine neue Offenbarung, wohl Auslegung von diesen Worten. Und der Herr kann Licht geben über Dinge, die in seinen Worten die wir bisher nicht gesehen haben. Aber immer ist es etwas, was in den Worten steht. Wenn einer kommt mit neuen Dingen außerhalb der Worte, dann ist es nicht von Gott, nicht vom Heiligen Geist. Denn das Wort Gottes ist vollendet geworden, wie Kolosser 1 uns sagt. Und so haben wir es. Und dann ist der letzte Ruf dieses. Eifert aber um die größeren Gnadengaben. Und dann will er noch einen vortrefflichen Weg zeigen. Eifert um die größeren Gnadengaben. Wenn wir sehen die Reihe, auch in die ersten Reihen, dann sehen wir, wie er erst genannt wird, die größten. Dann sehen wir, dass das, worüber heute so viel gesprochen wird, Wundertaten, Geheilungen und Reden in Sprachen, was sie Sprachen nennen, dass das immer am letzten Platz steht. Das sind nicht die größeren. Aber sagt, eifert nach die größeren Gaben. Es ist nicht böse, wenn junge Brüder hoffen, eine Gabe zu haben und dem Herrn dienen zu können, auch in der Versammlung. Das ist bestimmt nicht böse, das ist gut. Allein sie müssen warten, ob der Herr es gibt. Aber es ist gut, wenn sie sich dann auch fähig machen, ihre Zeit gebrauchen, um das Wort so zu studieren, dass wenn der Herr sie rufen würde, eine Gabe als Evangelist geben, dass sie die Gabe ausüben können. Wenn der Herr sie eine Gabe als Lehrer geben sollte, dass sie diese Gabe ausüben können. Denn man kann eine Gabe als Lehrer haben, aber wenn man das Wort Gottes nicht kennt, dann kann man nur Torheiten verkaufen. Die Gabe eines Lehrers kann nur ausgeübt werden. Und der Heilige Geist wird nur die Kraft sein, um diese Gabe auszuüben, wenn man auch das Wort studiert hat. Und so ja, auf seine Knien betend wissen, dass nur der Heilige Geist uns die Bedeutung des Wortes klar machen kann. Aber allein wenn wir das getan haben, dann kann es sehr gut sein, dass wenn er einer gebraucht, um zu dienen, dass er ihm, indem er dient, Licht gibt über Dinge, die er bisher selbst nicht verstanden hat. Ich habe das hunderten Malen erfahren, dass ich, während ich diente, Licht empfing over Versen und dann neue Dinge in sah, die ich noch nie gesehen habe. Aber wichtig ist es, dass man dann, wenn man zu Hause kommt, das untersucht, ob das, was man gesagt, auch in Übereinstimmung mit dem Wort ist. Und wenn es nicht so ist, dann kann man sicher sein, dass es nicht vom Herrn war, die das Licht gab, aber dass Satan versuchte, etwas anderes in unsere Mitte zu bringen. Aber das ist es, eifert nach den größeren Gaben. Diese Gaben, die wie gesagt zum Nutzen gegeben ist. Wenn wir ein Glied am Leibe Christi sind und wenn wir Glieder voneinander sind, so wie wir in Römer 12 haben, wenn wir die einen Platz haben und ein Dienst, die damit verbunden ist, die alle zum Ziel hat, da der Körper sich gut entwickelt, aufgebaut wird und ihre Existenz da ist, so nach den Gedanken des Herrn, sodass der Herr darin verherrlicht wird und der Herr alle die Seinen, all die Teil daran haben, alles geben kann, was er wünscht, sie zu geben, um sie zu erziehen, zu erwachsenen Männern, erwachsenen Christen, würde dann unser Wunsch nicht sein, um dieselbe Gefühle als der Herr zu haben und das Wohl der Geschwister zu suchen, von allen Kindern Gottes, aber besonders, wo wir den meisten Platz haben, die mit uns den Weg gehen, weil wir da die größte Möglichkeit haben und dass wir dann den Wunsch haben, sie zu dienen mit das, was der Herr uns seine Worte gibt. Das sagt Gottes Wort hier. Eifert um die größeren Gnadengaben, nicht um Dinge, die uns im Licht bringen. Ja, wenn ich hier in fremden Sprachen reden ging, wenn ich hier im Chinesischen reden sollte, ich kenne kein Chinesisch, dann würden sie vielleicht sagen, was kennt er eine Sprache? Aber da hat kein Nutzen für die Versammlung. Wie gesagt, wenn man den Herrn liebt und seine Liebe für die Seinen teilt, dann wünscht man, einzugehen in seine Gefühlen und alles tun, nur zu tun, wie der Herr es tut, was zum Nutzen der Versammlung ist, zum Nutzen für die Einzelnen und für alle zusammen, sodass der Leib aufgebaut wird. Und hier ermuntert das Wort Gottes, um ons daarnacht ijven. En dat geldt voor broeder, dat geldt voor zwesteren. Zeker, we werden nog vinden, in 1 Korinther 11 hadden we eens, moet weer vinden voor 14, in kapitel 14, dat is in offentlichen Auftreten de Heilige Geist keine Schwestern gebraucht. Dat is een Widerspruch met de Schöpfungsordnung, die Gott immer anerkennt. Aber dat zijn Diensten, die getan werden ohne öffentliches Auftreten. Wenn ich de Verborgenste nennen mag, was ich soeben genannt habe, de Dienst des Gebetes, wenn ich so sprechen kann. Ich will wieder etwas von Kenosha erzählen. So Jahren zurück. Ich kam nach Kenosha am Samstagabend. Ich sollte eine Woche sein. Und als ich kam da, wo ich logieren sollte, fand ich viele Schwestern zusammen und kein einziger Bruder, außer Hausherr nicht. Und ich sagte, was ist hier? Warum seid ihr so zusammen? Da sagten die Schwestern, ja, die Brüder haben heute Abend Brüderversammlung. Und wenn sie Brüderversammlung haben, kommen wir als mehrere Schwestern zusammen, um für die Brüder zu flehen, ob der Herr sie Weisheit und Einsicht geben will, sodass sie die richtige geistliche Entschlüsse nehmen. Ich habe gesagt, ich möchte, dass das in jeder Versammlung war, dass die Versammler überall traten. Was ein Segen würde daraus hervorkommen für die Brüder, die als Brüderversammlung zusammenkommen, um über die praktischen Fragen der Versammlung zu entschließen. So haben die Schwestern auch ihr Teil und können mitarbeiten. Wenn sie es nicht tun, dann sind sie, wie man sagt, Ballast. Dann haben sie keinen Nutzen. Aber sie können mitarbeiten in den Dienst. Auf diesem Gebiet, die der Herr die Schwestern gegeben hat, wie jeder von uns nur zum Dienst, zum Nutzen sein kann, in dem Gebiet, wo der Herr jeder gestellt hat, jeder Bruder und jeder Schwester, jeder auf seinen eigenen Ort. Und wenn wir das alle taten, welche wunderbare Versammlung sollten wir haben? Welche wunderbare Gemeinschaft sollten wir haben? Wie sollte der Name des Herrn gepriesen werden? Wie sollte er verheiligt werden, indem die Welt sah, wie wir zusammen waren, so wie ja an einem Ort steht, wie sie einander lieben, wie würden sie die Welt das sagen, wenn das alles Wirklichkeit bei uns war.